Dein Campus Controller. Das Computer- und Videospielmagazin auf der 100,0.
KC Controller, it's in a game.
Und damit herzlich willkommen zur zweiten Stunde Köln Campus Controller. Wir haben heute ein kleines Podcast-Special für euch zum Thema Deutscher Videospielpreis 2021. Und wir, das sind in dem Fall ich, der Chris, mein lieber Kollege der Wayne.
Hallo.
Und Videospiel-Expertin, 1Live-Spielefrau und Jurymitglied des Deutschen Videospielpreises, Joanna Leindecker. Tag,
als Hallöchen. Fit. Ja, und selbst?
Ja, Topikowski. wir wollen jetzt in der nächsten Stunde, plus minus ein paar Minütchen, ne? Mal gucken, wie lange das jetzt hier noch so geht, über den Deutschen Computerspielpreis reden. Und das beinhaltet dieses Jahr auch die Arbeit von Joanna als Jurymitglied. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist ja auch erstmal eine Auszeichnung oder eine Wertschätzung deiner Arbeit innerhalb der deutschen Videospiellandschaft.
Hoffe ich doch.
Hoffe ich doch. Oder haben sie, die haben dich doch bestimmt eingeladen, weil die sehr viel von dir halten. Oder haben sie gesagt, wir haben niemand anderen gefunden?
Nein. Also doch, du es wird dir zumindest nicht gesagt, selbst wenn es so ist. Also man,
selbst wenn es so ist.
Die Einberufung beinhaltet dann immer ein paar nette Worte, dass man sich doch verdient gemacht hätte in der Videospielbranche und deswegen, ob man nicht Lust hätte, ehrenamtlich am Computerspielpreis in der Jury teilzunehmen. Also hoffe ich doch mal, das stimmt.
Fantastisch. Darüber werden wir aber gleich nochmal ein bisschen im Detail quatschen. Jetzt geht es erstmal so um den Deutschen Computerspielpreis an sich. Den gibt es ja jetzt schon seit ein paar Jahren und ich muss sagen, ich habe diese Preisverleihung immer eher so als so ein Politikding wahrgenommen. In den letzten Jahren war es von meiner Wahrnehmung her immer zumindest so, dass die Politik diesen Preis nutzt oder viele Politiker diesen Preis nutzen, um dort Wahlkampf zu betreiben oder irgendwie Deutschland als eine Marke im internationalen Videospielkosmos darzustellen, die es vielleicht noch nicht so ganz ist. Und mit sehr peinlichen Moderationen. Das soll sich aber ändern, so wie ich das verstanden habe.
Also ich muss sagen, ich habe natürlich jetzt nicht die kompletten Insights. Auch jetzt, wie es so in den letzten Jahren ausgesehen hat. Von dem, was ich bisher mitbekommen habe, muss ich persönlich aber sagen, ist mir das nicht ganz so aufgefallen. Also würde ich es auch nicht ganz so wahrnehmen. Die Menschen vom Computerspielpreis, die Ausrichter, mit denen ich Kontakt hatte, das waren alles super nette und auch super kompetente Menschen, die gar nicht selber aus der Politik kamen. Und die einzigen, klar hast du dann ein Vorwort von der Doro Bär und klar wird das auch bei der Verleihung vom Computerspielpreis auch nochmal kurz in irgendeiner Form dann dargestellt. Aber letztendlich geht es, glaube ich, mehr darum, dass man den Standort Deutschland als Gaming-Standort stärkt. Das ist ja eigentlich das Ziel dahinter. Natürlich will man sich dann auch ein bisschen nach außen hin behaupten und natürlich will man ja auch zeigen, hey, guck mal, ne, wir tun auch was in der Gaming-Landschaft. Aber letztendlich, und da sprechen wir ja später auch noch drüber, ist das in Deutschland ja gar nicht so ein großes Thema wie jetzt beispielsweise im Bereich der Filme, wie viel da subventioniert wird. Das heißt, im Grunde genommen, wenn es nur eine politische Veranstaltung wäre, wäre es keine besonders gute, weil dann doch relativ wenig dafür getan werden würde.
Wie die meisten politischen Veranstaltungen, ne? Aber
und deswegen habe ich das Gefühl, es ist halt, es gibt ja auch kleineren Studios oder kleineren Entwicklern eine Chance, bekannter zu werden. Also sowohl national als auch tatsächlich international zum Teil. Und es werden ja auch Preisgelder ausgeschüttet, dieses Jahr tatsächlich mehr als jemals zuvor. Also da wurde wieder ordentlich angehoben. Und ob es jetzt einen politischen Hintergrund hat, ein bisschen politischen Hintergrund hat, sowas ja immer. Aber ich denke, das ist nicht der größte Fokus darauf. Und ich sehe es persönlich jetzt, vor allem nachdem ich eben das so ein bisschen hinter die Kulissen blicken konnte, halt wirklich als Chance für Entwickler und für eben Schaffende in der Games-Branche da ein bisschen was auch zu verändern, beziehungsweise halt einfach ein paar Chancen zu nutzen, die sie vorher nicht hätten. Plus eben Gelder zu bekommen, die ihnen dann auch helfen, weiterhin Spiele zu machen.
Wayne, wie siehst du das? Hast du da ähnliche Erfahrungen oder eine Außenwahrnehmung, die sich eher so mit meiner deckt? Oder denkst du, bist du da eher so auf Joannas Seite?
Ich weiß noch, die letztes Jahr, die ersten Pressemitteilungen, die es dazu gab, war, dass der DCP weniger peinlich war als das Jahr zuvor. Und ich finde, das sagt tatsächlich schon sehr viel so darüber aus, wie die Wahrnehmung ist. Der DCP hat nicht gerade den besten Ruf. Ich glaube, das liegt aber häufig auch daran, dass das ein bisschen ungünstig kommuniziert wird, zumindest in der Gaming-Landschaft, weil ich auch häufig auch gelesen habe in den Chats und so, dass dann irgendwie Erwartungen entstehen, dass jetzt irgendwelche neuen Spiele angekündigt werden oder dass irgendwie was Spannendes gibt. Ja, aber es ist halt ein Förderpreis. Also es geht halt um Auszeichnungen. Und ich glaube, dass hier häufig noch das Problem lag, zumindest, dass einfach falsche Erwartungen gedeckt oder erschaffen wurden und dass halt teilweise in der Vergangenheit so eine gewisse Professionalität in der Moderation gefehlt hat, weil man Leute engagiert hat, die natürlich das Ganze irgendwie professionell vermitteln sollten, aber halt mit der ganzen Thematik nicht so viel zu tun hatten. Und das hat man, finde ich, in den vergangenen Jahren schon gemerkt, dass, wenn zum Beispiel eine Barbara Schöneberger letztes Jahr das moderiert, die hat halt mit Gaming nie so viel am Hut. Und sie haben es zwar ein bisschen retten können, indem sie dieses Mal auch eine Co-Moderation dann hatten. Ich weiß jetzt nicht, wie das dieses Jahr aussieht.
Es ist wieder Barbara Schöneberger.
Es ist wieder Barbara Schöneberger geworden, ja gut.
Ja.
Aber man kann sich ja dann auch verbessern.
Ich weiß genau, was du meinst. Also letztendlich, woran es halt krankt, und das ist ja jetzt unabhängig vom Preis selber, sondern wie du schon richtig gesagt hast, von der Außenwirkung. Zum einen wird der häufig von Leuten präsentiert, die entweder selber nichts mit Gaming am Hut haben und dementsprechend da ja auch gar nicht für die ganzen Gamer und Gamerinnen stehen und auch nicht wirklich richtig die Ansprechhaltung finden, die es benötigt, sage ich jetzt mal. Also wir fühlen uns dann ja gar nicht wirklich angesprochen. Dann werden irgendwelche schlechten Jokes gebracht, die schon seit 5 Jahren oder seit 10 Jahren nicht mehr lustig sind. Und Klischees bedient, auf die schon lange keiner mehr Bock hat. Da fehlt dann halt diese Ernsthaftigkeit, mit der man halt schon rangehen könnte, mit der man ja auch an andere Preise rangeht, die jetzt beispielsweise mit Film oder anderweitiger Kultur zu tun haben. Weil man immer das Gefühl hat, man ist so der kleine Bruder, weißt du? So, dann es gibt die Filme und die Bücher und die Theater und alles ist so wichtig, aber ja, Games. Ne? Da setzen wir jetzt mal irgendwen schnell hin, der da mal ganz kurz was runterrockt und dann, das reicht ja schon. Und das ist, glaube ich, das Problem, weil das halt irgendwie nicht so ernst genommen wird. Und halt, ja, du hast es halt einfach super richtig gesagt, es ist ein Förderpreis. Es ist keine E3, es ist kein Showcase von Nintendo, es ist einfach ein Förderpreis und die Leute erwarten große Titel und dann werden Titel prämiert oder Titel nominiert, die halt viele Leute gar nicht kennen, weil sie gar nicht in der deutschen Spielebranche zu Hause sind oder sich damit auseinandersetzen, weil das sind nun mal keine Titel, die Millionen Leute spielen, wie ein Cyberpunk oder ein The Witcher. Das sind kleine Indie-Titel meistens. Ne? Und wenn du damit gar keine Berührungspunkte hast oder auch gar kein Interesse dran, dann ist so ein Preis für dich natürlich extrem uninteressant.
Ich finde, man kann dann, also wenn man zum Beispiel im europäischen Kontext auf Preisverleihungen guckt, die sich ähnlich aufstellen, finde ich, kann man, wenn man jetzt zum Beispiel nach Großbritannien guckt, sich mal die BAFTAs anschauen. Das ist zwar die, ist zwar auch eine Filmverleihung, beziehungsweise ist ja der British Academy Film Award. Der hat aber auch sich in den letzten Jahren, was die Videospiele angeht, immer weiter aufgestellt und zeichnet oder gilt ja auch in der Videospielbranche als einer der größten Auszeichnungen, wenn es um diesen künstlerischen Aspekt von Videospielen geht. Da werden Voice Actor ausgezeichnet, Art Direction, Storytelling und sowas. Das geht natürlich dann nochmal in eine etwas andere Richtung, aber der Aufbau und die Größe und die Art und Weise, wie da mit dem Thema Videospiele umgegangen wird oder Computerspiele, das hat, finde ich, nochmal einen ganz anderen Stellenwert und fühlt sich auch nochmal ein bisschen ernster an als das, was man vielleicht dann in Deutschland kriegt. Aber ich finde halt auch gut, dass sich dann auch zum Beispiel in Deutschland so Leute wie der Verband Deutsche Gamesbranche halt daran beteiligt oder die hier Stiftung Digitale Spielkultur und im Ganzen natürlich wahrscheinlich auch versuchen wollen, eben diesen Stellenwert zu verleihen. Vielleicht aus einem etwas trockenen, bürokratischen Winkel, aber Verbesserungen sind ja zu sehen, wenn man sich ja auch zum Beispiel dieses Jahr mal die Kategorien anschaut.
Es ist ein Work in Progress. Also es ist, vielleicht sind wir in 5 Jahren da, dass wir sagen, der Preis wird mal cool. Also im Sinne von auch für mehr Leute wirklich interessant, als für die, die sich halt für die Entwicklung von deutschen Spielen interessieren oder für die Entwicklerbranche oder für den Games-Standort Deutschland, sondern einfach für Menschen, die Bock auf Games haben, weil es dann vielleicht in 5 bis 10 Jahren einfach auch Spiele gibt, die da vorgestellt und nominiert werden, die schon groß sind, die sich schon Namen gemacht haben, wenn sie nominiert werden. Ne? Und das ist halt, ja, Gaming-Standort Deutschland krankt halt noch. Und du hast ja Großbritannien jetzt genannt oder wir können als gute Beispiele auch Schweden oder Frankreich oder so heranziehen oder Polen. Da sind die halt schon viel weiter und dementsprechend sehen dann natürlich auch Preisverleihungen aus, weil Games einen ganz anderen Stand in der Gesellschaft haben als bei uns. Und dementsprechend ist es halt eben immer noch so, ja, das wird noch so ein bisschen von oben herab betrachtet. Muss man halt
Obwohl Deutschland ja finanziell oder wirtschaftlich gesehen einer der größten Märkte ist für Videospiele. Das finde ich halt immer so merkwürdig daran.
Ja, und das ist halt das Absurde. Es ist halt super absurd.
Ja, das ist immer das Erstaunliche.
Es werden so viele Gelder in Deutschland umgesetzt. Es ist ein riesiger Markt. Aber von 100 Euro, die hier ausgegeben werden in Deutschland für Videospiele, gehen nur 5 Euro an Entwickler, die hier in Deutschland entwickeln. 5. Das ist halt, daran merkst du, dass wir überhaupt nicht hinterherkommen, den Entwicklern und Entwicklerinnen in unserem eigenen Standort genug Möglichkeiten zu geben, auch so groß zu werden wie jetzt zum Beispiel CD Projekt Red. Die sind
eine Konsequenz aus dieser ganzen Diskussion, beziehungsweise aus dem ganzen Konzept Digitalisierung in Deutschland. Das wird ja wahrscheinlich auch ein Zweig dieser etwas größeren angesetzten Diskussion sein. Auf jeden Fall erstmal ein interessanter Einstieg zu dem Thema. Ich würde jetzt gleich gerne nochmal ein bisschen detaillierter über die Arbeit als Jurymitglied reden, Joanna. Ne? Da hast du ja dich ein bisschen zu erklären, wie das so vonstatten geht und was man da so macht. Bevor wir das aber machen, gibt es eine kleine Musikpause. Und die begehen wir mit Musik aus Silent Hill.
Controller.
Und da sind wir wieder, Köln Campus Controller, heute wieder in Podcast-Form. Und wir reden heute über den DCP, den Deutschen Computerspielpreis 2021. Das sind ich, Kollege Wayne und 1Live Spielefrau und Controller Ehrenmitglied, Ehre. Joanna Leindecker.
Aber ja. Ne, die letzten 2 Jahre ist ja eigentlich gar nicht so viel passiert, dank Corona. Also eigentlich bin ich noch gar nicht so lang weg.
Nee, es riecht auch noch so ein bisschen nach dir hier im Sender manchmal.
Gut, natürlich.
Sehr gut. Ja, natürlich.
Und noch mein Käsebällchen, die ich manchmal dabei hatte.
Oh Gott.
Wir plaudern hier gerade ganz schön aus dem Nähkästchen, habe ich das Gefühl. Aber das kannst du jetzt mal machen, Joanna, denn du bist ja dieses Jahr in die Jury des Deutschen Computerspielpreises einberufen worden. Und da würde ich dich jetzt erstmal gerne fragen, wie ist es dazu gekommen?
Tatsächlich sehr unerwartet. Ich mache ja nebenbei noch bei einem Gaming-Podcast mit und habe da so meine 7 Folgen auf dem Buckel. Wir sind also noch relativ neu dabei. Und irgendwann schrieb mich dann mein Kollege an, der den Podcast halt quasi ins Leben gerufen hat und sagte, du, pass auf, Joanna, Folgendes ist passiert. Ich habe eine Mail bekommen von jemandem, in der stand, ja, bezüglich des Computerspielpreises Jurymitglied, also ne, Juryarbeit. Und er war so geil. Endlich, sie sind auf mich aufmerksam geworden. Ich bin so lange schon in der Branche und ich bin so oft auch schon als Gast eingeladen worden und ich war dabei. Geil, jetzt kann ich endlich mit in die Jury. hast du die Kontaktdaten von Joanna? Und er war so, oh. tat mir dann ein bisschen
herrlich.
Leid. Und,
herrlich. Das sind die Geschichten,
es hat mich trotzdem gefreut. Es war sehr schön. Es war auch sehr schön erzählt. Ja, na, jedenfalls, Mann. Genau. Und die haben mich wohl in dem Podcast gehört. Und da ich halt, ja, ich kann es mir selber persönlich jetzt nicht in dem Fall so erklären, weil das ist halt ganz interessant. Sie haben mich also nicht darüber berufen, dass ich halt bei 1Live eben in der Branche arbeite, sondern scheinbar hauptsächlich über den Podcast. Ich habe jetzt nie persönlich nachgefragt, so was war jetzt zu 100% der Grund, aber das war auf jeden Fall der Weg, auf dem sie mich erreicht haben. Weil meine Kollegin von 1Live, die ist auch dabei und die haben sie eben ganz normal auf dem Dienstweg über 1Live erreicht. Also das heißt, das scheint erstmal über den Podcast gegangen zu sein, was ich persönlich tatsächlich sogar etwas schöner finde, weil ich im Podcast ja einfach so freischnauze rede und einfach erzähle, was mir gefällt und was mir nicht gefällt, welche Games ich cool finde oder was an der Branche mir stinkt oder was ich gut finde. Und im Radio, naja, das ist ja alles ein bisschen formatierter, ein bisschen kleiner.
Wovon redest deswegen, du? Ich weiß ja gar nicht, was du meinst. Jetzt kommt die Werbung.
Nee, und da so ist es dann halt gekommen. Dann habe ich eine Mail bekommen, ob ich Lust hätte, dabei zu sein. Dann habe ich gesagt, ja, klaro. Ja, und dann war das Ding im Sack.
Weißt du zufällig, wer so alles in der Jury da sitzt? Also sind das dann irgendwie Vertreter aus der Kulturbranche, Gamingbranche oder halt?
Klar, also die kann man ja auch öffentlich einsehen, die Jury. Das ist ja auch natürlich wichtig, dass da irgendwie Transparenz herrscht. Und das ist eine super bunte Mischung, was ich irgendwie vorher gar nicht, ich habe mir da nie groß Gedanken drüber gemacht, wer sitzt da eigentlich in der Jury. Jetzt, wo man selber mal drin sitzt, merkt man das. Also das ist, da sitzen Leute aus der PR-Branche. Da habe ich auch schon gehört, hey, aber was sollen die PR-Leute denn da? Das ist natürlich nur unter unbefangenen Umständen. Das heißt, ne, die haben mit den Spielen nichts am Hut. Aber das sind natürlich Leute, die ja wirklich die Branche in- und auswendig kennen. Dann sind es Leute aus der Wissenschaft, es sind Leute aus dem Bildungsbereich, die also lehren zum Beispiel und auch forschen zu Games.
Zum Beispiel Professor Michael Hebel hier, Hochschule Neu-Ulm, hatte ich jetzt hier in der Liste gesehen. Oder
genau.
Professor Dr. Dirk Heckmann von der TU München.
Genau, dann sind Journalisten, Podcaster, also wirklich komplett bunt gemischt aus eigentlich allen Ecken der Spielebranche, Entwickler. Also alles mit dabei im Grunde genommen.
Ist das für dich ein, oder wie siehst du das, ist das ein Problem dann vielleicht auf so einen Common Ground zu kommen, weil das Verständnis von dem Genre beziehungsweise von dem Medium ein anderes ist? Oder war es relativ easy dann mit den anderen Juroren zu connecten?
Ich fand, es war tatsächlich sogar, und ich glaube, das haben alle so wahrgenommen und bestimmt auch schon Kollegen, die vor uns da waren, weil das war nicht immer so wohl, aber das wurde jetzt vor nicht allzu langer Zeit eingeführt, dass quasi mindestens alle 2 Jahre die Jury wechselt, dass eben da so ein gutes Durchmischen immer herrscht. Also es ist nie die gleiche Jury zweimal hintereinander, damit die Leute sich auch gegenseitig dann auch irgendwie so befeuern können. Also weil es war nie so, dass man das Gefühl hatte, boah, ich verstehe gar nicht, wo du herkommst und ich verstehe gar nicht, was jetzt deine Argumentation ist, sondern es war eigentlich eher total interessant, wenn dann jemand gesagt hat, naja, ich sehe das aus dem Aspekt, halte ich jetzt Spiel XY für preiswürdig, und dann sagt jemand anderes, ja, aber zum Beispiel aus dem wissenschaftlichen Aspekt, und dann hast du nochmal einen anderen Aspekt, den du mit einbeziehen konntest, und das war dann irgendwie ganz cool, weil du dann ein viel breiteres Bild hast als, das Spiel sieht geil aus, das finde ich gut, ne? Und das fand ich halt super sinnvoll, und du wirst ja in, es gibt ja die große Jury, es werden also, ich glaube, 40 Juroren werden berufen, und dann werden die eingeteilt, meistens zu so, nee, ich glaube sogar mehr als 40. Am Ende die Hauptjury sind 40 Juroren. Und in diesen 15 Kategorien werden dann immer 4 Leute eingeteilt, im Schnitt 4 Leute, wo dann erstmal in kleinen Gruppen zusammen diskutiert wird und quasi aus den ganz großen vielen Einreichungen eine kleine Liste zusammengestellt wird.
Es gibt einmal die Fachjury und die Hauptjury und
genau, und in der Fachjury versuchen sie halt schon, also man wird halt eingeteilt, du darfst dir das nicht aussuchen oder wirst gelost, sondern dir wird gesagt, hey, du bist jetzt in der Fachjury, und da sind sie auch sehr transparent und erzählen auch gerne, warum du in dieser Jury jetzt sitzt. Und es wird dann halt versucht, eine gute Mischung zusammenzustellen. Also das heißt, dass du nicht da sitzt, sondern sitzen da 4 PR-Leute in einer Fachjury und dann wird halt ein Spiel auf die Liste gesetzt aus dem Grund, weil alle finden, dass das Marketing geil war.
Darfst du darüber reden, wie es bei dir war, beziehungsweise wie die Aufstellung ist?
Nicht so richtig tatsächlich.
Okay, dann
ich darf auch nicht sagen, in welcher Jurygruppe ich gesessen habe. Das sind dann alles so Sachen, wo man, was ja auch irgendwie richtig ist, wo man einfach sagt, man möchte sicherstellen, dass, ne, da jetzt nicht irgendwie am Ende gesagt wird, ach, da habt ihr aber Scheiße entschieden oder so. Sondern letztendlich ist es ja ganz am Ende eine Entscheidung, die alle Juroren zusammentragen. Selbst wenn es dann nicht die eigene Entscheidung war. Ne? Also wenn ich jetzt Spiel X gewählt habe und der Rest aber Y, dann gewinnt nun mal Y. Und bevor man dann halt am Ende anfängt und jeder Juror sich irgendwie einzeln, aber ich hätte das gemacht und ne, damit man dann halt so eine Einheitlichkeit hat, glaube ich.
Was mich da noch interessieren würde, wie muss ich mir das denn vorstellen dann bei der Abstimmung, beziehungsweise wenn darüber diskutiert wird, ist das dann so klassisch per PowerPoint oder wird dann da zusammen vorgespielt? Also mit wie viel Wissen gehen die Leute jeweils schon da dran? Oder entscheidet man das dann während der Diskussion?
Sowohl als auch. Also in den Fachgruppen bekommst du halt vorher von allen Einreichungen die Spiele oder was auch immer der Gegenstand ist. Es gibt ja verschiedene Kategorien. Also zum Beispiel beim besten deutschen Spiel kriegst du dann halt zu allen Einreichungen, kannst du auf der Seite intern natürlich nur die Spiele halt auch wirklich spielen. Und das wird dir dann auch nahegelegt. Und ich hoffe, das macht dann natürlich auch jeder, weil dafür sitzt du ja auch in der Jury. Das heißt, du spielst dann erstmal und in deiner kleinen Fachgruppe diskutiert ihr dann. Also wir hatten 2 feste Termine. Der erste, die ging dann auch über 8 Stunden. Der erste ist dann halt, dass man sich zu 4 zusammensetzt und dann wird jedes einzelne Spiel halt besprochen und man soll eine Shortlist zusammenstellen, je nachdem in welcher Kategorie man ist, sind es dann 3 bis 5 Spiele oder was auch immer man am Ende dann auswählen soll, die man dann festlegt und dann wird diskutiert. Was können wir ausschließen? Was denken wir, muss auf jeden Fall auf diese Liste und warum? Und das hat dann schon diese 8 Stunden gedauert. Also ich dachte am Anfang, oh, das ist ganz schön viel Zeit angesetzt, aber man ist dann nur so knapp fertig geworden. Und dann bekommen halt alle danach diese Shortlist zur Verfügung gestellt und sollen sich das angucken. Und dann guckst du dir halt nochmal die ganzen Einreichungen an, die halt nicht in deiner Fachjury stattgefunden haben. Und im zweiten Termin, der dann so einen Monat später war, wurde dann in der großen Gruppe eben von 40 Leuten, dieses Jahr natürlich nicht im Bundeskanzleramt wie sonst wohl, sondern leider per Teams.
da wird man schon mal einmal einberufen und kann dann nicht nach Berlin ins Bundeskanzleramt fahren.
Ja, und dann sitzt man in Teams. Ja, sehr ärgerlich, aber naja. Ja, und dann wird halt quasi einmal eben abgestimmt, okay, jetzt erste Kategorie, hier sagen wir bestes deutsches Spiel, das sind die 4 Einreichungen, diskutieren wir. Und dann wird geöffnet, also dann ist es tatsächlich, wie man sich das bei der Uni vorstellen kann, dann hebst du deine Hand oder deine virtuelle Hand und dann dürfen alle nacheinander, wer will, darf sich halt zu Wort melden und einfach sagen, was ihm so, ja, wie ihm die Schnauze gewachsen ist. Also du darfst sagen, hey, ich finde das und das Spiel besonders gut, weil, oder das und das Spiel sehe ich überhaupt nicht, weil. Also du versuchst jetzt nicht, die anderen davon zu überzeugen, sondern einfach nur Denkanstöße zu geben. Und dann am Ende gibt es halt so ein Tool, wo jeder anonym abstimmen kann. Und dann kristallisiert sich nach und nach halt der Gewinner raus. Ja, es ist eigentlich relativ easy.
Interessant, interessant. nee, ich finde es wirklich. Ich finde es wirklich auch krass, mit welchem Aufwand das halt betrieben wird. Also wahrscheinlich mussten sie jetzt, war es letztes Jahr auch schon so, dass das Ganze digital stattgefunden hat, weißt du das?
Ja.
Wie war es dann dieses Jahr ein bisschen besser? Weil ich kann mir vorstellen, dass letztes Jahr zu Beginn der Pandemie das noch sehr alles mit der heißen Nadel vielleicht gestrickt war.
Ja. Also ich war letztes Jahr nicht in der Jury, deswegen kann ich nur von dem sprechen, was ich so von Leuten gehört habe, die letztes Jahr schon in der Jury gesessen haben. Und es ist halt so, wie du sagst, es war halt alles ein bisschen, es hat wohl funktioniert, weil man muss dazu ja sagen, die Leute, die da einberufen werden und die Leute, die das Ganze auch aufziehen oder hochziehen, sind ja auch Menschen, die digital fit sind. Das heißt, man musste da jetzt nicht unbedingt Angst haben, da viele Leute sitzen zu haben, die keinen Plan haben, was Discord oder Teams sind. Zum Beispiel die erste Sitzung hat nämlich bei uns auch in Discord stattgefunden. Und das war schon mal ganz gut, aber klar. Es war halt genauso wie bei der Uni oder wie bei allem anderen, es war ein Work in Progress und es hat am Anfang halt nicht alles funktioniert. Und dieses Jahr, es ging erstaunlich gut. Also klar gibt es genau wie in der Uni immer mal den einen oder anderen, der immer wieder rausfliegt und wieder reinkommt, der gemutet ist, obwohl er nicht weiß, warum. aber es hat eigentlich erstaunlich gut funktioniert. Also man muss dazu auch sagen, es wurden mehrere Techniktests vorher angeboten. Also für die Leute, die sich noch nicht ganz so sicher mit den Programmen waren, gab es dann immer ein bis zwei Tage vorher in den Fachgruppen eigene Techniktests. Meinen habe ich verpennt.
So, klar.
Wurde ich auch direkt drauf angesprochen. Wir haben dich gestern vermisst. Und ich war so, oh.
Oh ja, da waren gerade LOL-Finals.
Nein, die sind gerade.
Die sind gerade. Genau, bevor wir dann gleich im letzten Part auch nochmal über die Spiele ein bisschen an sich reden, würde ich dir gerne noch zuletzt die Frage stellen, hat deine Beteiligung als Jurymitglied A, dein Blick auf die Branche nochmal ein bisschen verändert und B, deine Arbeit als Journalistin im Videospielbereich in irgendeiner Form bereichert, verändert?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, aber letztendlich glaube ich schon. Also man hat wieder gemerkt, obwohl ich dazu sagen muss, ich mache halt, klar, ich als Spielejournalistin ist natürlich meine Hauptaufgabe, ich reviewe Spiele. Aber was ich halt auch sehr viel mache, ist natürlich Metathemen, also mich mit der Branche im Allgemeinen auseinandersetzen. Deswegen habe ich auch schon so sehr viele Berührungspunkte mit Bildung, mit Politik, mit Wirtschaft da drin. Aber wenn du dann die Jury siehst und da auch mitarbeitest, merkst du halt wieder, wie facettenreich die Branche ist und wie viel dahinter steckt und dass Games nicht nur Zocken sind. Also das, klar, ich glaube, das weiß eigentlich jeder, der ein bisschen was mit dem Medium anfangen kann. Aber du merkst halt wieder, wie wichtig Games in anderen Bereichen auch einfach sein können, sei es Bildung oder eben Wirtschaft, Politik und viele der Einreichungen gingen ja auch in die Richtung. Und ich muss sagen, das war halt wieder sehr, sehr schön zu sehen. Und es ist halt auch immer wieder schön, dass ich halt sage, auch Leuten, die mit dem Medium nicht so viel anfangen können, auch einfach immer wieder sagen kann, das ist halt nicht nur Spaß. Klar, hauptsächlich ist es Spaß. Ich zock, weil ich es geil finde. Ich zock, weil ich Spaß daran habe. Aber da steckt so viel mehr drin. Und wenn man dann halt in so einer Jury sitzt und dann mit solchen Leuten in Kontakt kommt, mit denen man vielleicht dann ab und an doch gar nicht so viele Berührungspunkte hat, dann ist es cool, auch nochmal ein paar andere Sichtweisen kennenzulernen. Klar, du hast jetzt ein bisschen weniger Zeit, einfach, jeder kennt das, man sitzt in einem Zoom-Call mit 40 Leuten, da unterhält man sich nicht einfach, hey, und erzähl mal von, keine Ahnung, deiner Arbeit. Das fällt natürlich ein bisschen hinten rüber, aber letztendlich kriegst du ja doch ein bisschen was mit. Und ich glaube, das war so mein Hot Take, den ich da mitgenommen habe, dass das halt einfach cool war und dass das auch einfach so eine super kreative Branche ist mit so vielen verschiedenen Ansätzen. Das hat mich einfach irgendwie dann nochmal so ein bisschen bereichert und ja, das bestärkt einen irgendwie auch, dass man sagt, ey, das ist einfach, das ist das, was ich machen will und das ist halt auch ernstzunehmender als jetzt noch vor 10 Jahren, als man seinen Eltern immer erklären musste, warum Zocken nicht komplett was für Degenerierte ist.
Guck mal, Mama, guck mal. Ich arbeite.
Ich mache wirklich was und ich kriege auch dafür Geld. Versprochen.
Versprochen. Gut, bevor wir dann jetzt gleich in den letzten Part gehen, gibt es jetzt noch mal ein bisschen Musik. Joanna, du darfst dir was wünschen.
Ah, du hast gerade eben schon Silent Hill gespielt. Das war immer mein Lied, was ich als allererstes gespielt habe, wenn ich eine Sendung moderiert habe. Das ist natürlich jetzt schwierig.
Im Sleepwalking.
Ja, Sleepwalking ist gut, aber ich glaube, ich wünsche mir Poet and the Muse.
Aus Alan Wake?
Aus Alan Wake.
Aus Alan Wake. Dann haben wir jetzt hier für euch Poet and the Muse aus Alan Wake. Hier auf Köln Campus. Controller.
Controller.
Und damit wieder zurück zur gewohnten Seriosität hier bei Köln Campus Controller im finalen Part unseres kleinen Podcasts zum Deutschen Computerspielpreis. Mit mir, Christopher Jung, Einzelspielfrau Joanna Leindecker und Wayne Achten, seines Zeichens Bioshock Ambassador und overall Real-Time-Strategy-Game-Enthusiast, wie man so schön sagen würde.
Darf ich mir davon eine Visitenkarte machen? Das war sehr schön.
Ja, in so Eierschalen-Weiß mit so einem richtig geilen Foto von dir.
Klingt gut, gekauft.
Gekauft, Katsching. Katsching ist ein gutes Stichwort. Für den Deutschen Computerspielpreis gibt es ja ein bisschen Preisgeld in den einzelnen Kategorien. König der Überleitung hat mal wieder zugeschlagen. Und wir werden jetzt nochmal über drei Kategorien quatschen und die darin nominierten Spiele. Und fangen wir doch mal direkt an mit so ein bisschen dem Underdog, nämlich dem Preis für das beste Debüt, dem Nachwuchspreis, der mit 20.000 Euro dotiert ist, beziehungsweise mit 60.000 für den Gewinner und 20.000 für die jeweils Nominierten. Eine Frage hätte ich da, Joanna, ist das dann so, dass der Gewinner nur die 60.000 kriegt oder obendrein nochmal die 20.000, weil er nominiert war?
Tja, das ist eine gute Frage. leider weiß ich auch nicht alles. Die Numbers, das Geld wurde mir leider nicht gezeigt.
Hast du die Geldkoffer nicht gesehen?
Die Geldkoffer habe ich nicht gesehen, nee. Die darf Barbara Schöneberger dann sehen. Ich finde das Fußvolk.
Du kriegst einen Kuli.
Nee, ich habe tatsächlich Bier bekommen. Wir haben so ein nettes Paket für den Stream am Dienstag bekommen mit einer Tasche und zwei Bierflaschen und so. Also sieht ganz nett auf jeden Fall aus. Immerhin, Sie wissen ganz genau, was da bei den Jurymitgliedern gut ankommt.
Wenn da jetzt noch eine neue Grafikkarte drin gewesen wäre, dann hätten
Mensch, sie das wäre was gewesen. Aber ich habe mir Ende letzten Jahres ist eine gekauft und dann wäre ich irgendwie traurig, so viel Geld ausgegeben zu haben. Also alles gut.
Reden wir doch jetzt über die Nachwuchsspiele. Da muss ich sagen, bis auf das letzte Spiel, was ja noch nicht mal das Spiel ist, was wir alle wahrscheinlich während der Quarantäne so viel gespielt haben, kenne ich keinen der beiden Nominierten. Nämlich sind da einmal nominiert Dorfromantik, was so ein bisschen wie eine WDR-Nachmittagssendung klingt, wo irgendwie so Leute im bayerischen Dorf die Liebe finden. Penko Park, was so ein bisschen nach einem Glücksspiel in der japanischen Glücksspielbude klingt. Und einmal Scribble
oder ein Berliner
IT.
Stadtteil.
Ja, Penko Park, das ist Panko. Wayne, den gibt's wirklich.
Deswegen erinnert mich das daran.
Ah. Ja. Und dann einmal Scribble IT, was nicht Scribble.io ist. Und
ich glaube, es heißt Scribble It. Aber
Scribble
gut.
It, Scribble IT. Joanna, zu den, kannst du irgendwas zu den Spielen sagen? Weil du durftest die ja wahrscheinlich dir auch angucken, beziehungsweise musstest dir sie ja sogar vielleicht angucken.
Ja, die Spiele gibt's auch schon. Also das sind jetzt keine Spiele, die jetzt noch nicht auf dem Markt sind. Die kann man auf jeden Fall spielen, mindestens in den Alpha-Versionen. Was ich dazu sagen kann, ihr liegt auf jeden Fall grandios daneben bei allen. Dorfromantik, da habe ich tatsächlich erst vor 2 Tagen mit einem der Macher gesprochen, ist ein Spiel von 4 Studenten, tatsächlich Studenten, denn es sind 4 Jungs, die von der Hochschule in der schönen Berliner Hauptstadt Game Design studieren und dort im Master dieses Projekt in einem Game Jam innerhalb von 3 Tagen runtergezimmert haben. Und das ist so super angekommen, dass sie das Ding jetzt halt weiterverfolgen. Dorfromantik, ich würde es ein bisschen vergleichen. Es hat mich zuerst erinnert an ein bisschen Siedler von Catan, nur eben in der digitalen Version. Du errichtest also dein Dorf und du bekommst Punkte, je besser das alles aussieht. Aber es ist jetzt nicht wie andere Spiele, wo du so dein Dorf errichtest, sondern du hast halt einfach so Platten, die aneinander gebaut werden müssen. Also es ist, es hat ein bisschen was von Strategie, aber auf eine sehr heruntergefahrene Dumped-Down-Art und Weise. Es ist ein sehr entschleunigendes Spiel, aber das war auch der Sinn dahinter. Das hat mir der Sandro erzählt, der eben dieses Spiel mitentwickelt hat. Und tatsächlich bekommen die auch gerade aktuell relativ viele Nachrichten von Leuten, die sich bedanken für das Spiel, weil sie gerade in der aktuellen Zeit sich super freuen, halt sich mit sowas ablenken zu können. Dann, Penko Park hat mich ein bisschen an so eine Art wie Pokémon Snap erinnert, nur mit kleinen, niedlichen, seltsamen Monstern. Das heißt, du musst mit deinem Handy halt Fotos von so kleinen Monsterchen machen.
Ach, das ist gar kein Computerspiel. Und du
bekommst auch Punkte für.
Das ist Bitte? Gar kein Computerspiel, sondern ein Handygame.
Genau. Also faktisch, ne, der, ja, je nachdem, wie man Computerspiele heutzutage definieren möchte.
Ja, nein,
ne?
Aber das Plattform, die Plattform, auf der man es spielt, ist das Handy
genau.
Und nicht der Computer.
Okay. Ja, und damit wird auch gearbeitet. Das ist halt ganz cool. Also, dass man nutzt die Plattform des Handys auch wirklich aus. Also, das sind, finde ich, sehr schöne Debüts, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es sind auch kreative Ansätze. Klar, es ist jetzt, wenn man an das erste Spiel, was Leute rausbringen, oder es ist zum Teil nicht mal das erste Spiel, aber das erste größere Spiel, was jetzt eben der Öffentlichkeit gezeigt wird, dann ist es natürlich jetzt nicht sowas wie, wow, ich entwickle jetzt ein krasses 5-Millionen-Dollar-Game, sondern das sind dann halt so Leute, die sich mit kleineren, mit ihren ja, begrenzten Mittelchen in einem Indie-Studio halt zusammengetan haben. Aber ich finde, das sind auf jeden Fall echt schöne Sachen und auch interessante Ansätze. Und das finde ich ist halt, glaube ich, bei so einem Debüt vor allem wichtig, dass du halt nicht einfach wieder Formel F nimmst und da versuchst, das Gleiche drauf zu klatschen, nur in einem anderen Look, sondern dass du halt irgendwas Neues an den Tisch
Zumal
bringst.
Zumal so ein Preis für die ja auch sehr, sehr, sehr wichtig ist oder wirklich sehr, sehr viel bringt. Also 60.000 Euro für so ein kleines Spiel ist ja dann doch nochmal sehr viel Geld. Wenn das jetzt irgendwie.
Kannst du dir zwei GeForce-Grafikkarten von kaufen?
Ja, aber mit den zwei GeForce-Grafikkarten kannst du dann wieder an deinem nächsten Projekt arbeiten, das vorher nicht geht. Also.
Bitcoins meinen.
Oder das?
Ja, also genau. Aber tatsächlich ist es auch für die Entwicklerstudios, gerade diese kleinen, geht es halt nicht nur ums Preisgeld. Also, ja, ich glaube, wir brauchen uns nichts vormachen. Das ist natürlich trotzdem sehr nett. Aber du wirst dadurch natürlich auch einer größeren Masse an Leuten bekannt, ne? Also viele von denen, zum Beispiel Dorfromantik hat jetzt schon einen Nachwuchspreis von Ubisoft gewonnen. Also die sind nicht unbedingt immer nur darauf angewiesen, aber dadurch kennen dich halt noch mehr Leute. Und das ist natürlich dann auch gut für deine eigene Marke, gut für dein eigenes Spiel und auch gut für den Games-Standort Deutschland, weil die Entwickler dann natürlich auch die Ressourcen haben, um noch mehr Spiele rauszubringen, ne? Und dann vielleicht auch wirklich ein etabliertes Studio zu werden und nicht eins der Studios, die nach 2 Jahren wieder zumachen müssen, weil ihnen halt die Gelder fehlen.
Und,
also von
und
daher.
Bei Scribble It handelt es sich nicht um die Vollversion eines sehr bekannten Webbrowser-Games, was wir alle während der Pandemie gespielt haben?
Doch, es ist tatsächlich
Ach so.
Im Grunde genommen genau das Gleiche. Es sieht ein bisschen anders aus, aber im Grunde genommen, ja, es ist wie Scribble.io. Deswegen, ich darf natürlich nicht sagen, aber deswegen hätte ich von Anfang an dem Spiel wahrscheinlich die geringsten Chancen ausgerechnet. Einfach weil, wie ich schon gesagt habe, meistens ist es ja so, dass gerade Spiele prämiert werden, die vielleicht dann doch ein bisschen mehr an den Tisch bringen, vielleicht ein bisschen auch was Innovativeres zeigen, was Spiele eben auch sein können. Und dadurch, dass Scribble It da, relativ viel wiederverwertet, was von anderen Spielen eben schon aufgegriffen wurde, bleibt abzuwarten.
Okay. Wayne, führ uns doch einmal kurz durch die große Hauptkategorie, das beste deutsche Spiel.
Das beste deutsche Spiel, ja, da sind tatsächlich einige Spiele dabei, über die ich mich sehr freue, dass die da drin sind. Nämlich haben wir zum einen Cloudpunk. Das habe ich letztes Jahr auch gespielt und war auch eins meiner Lieblingsspiele tatsächlich des Jahres. Deswegen würde mich das sehr, sehr freuen, wenn da tatsächlich was bei rumkommt. Dann Iron Harvest. Auch sehr, sehr schön zu sehen, dass ein RTS, ein Echtzeitstrategiespiel, das schafft, als bestes deutsches Spiel nominiert zu werden. Sowieso RTS, super Genre, das immer so unterrepräsentiert ist. Deswegen freue ich mich sehr darüber, dass es da ist. Bei den anderen Nominierten mussten wir mal kurz helfen.
Desperados 3 ist doch der Nachfolger von diesem sehr, sehr, sehr hoch angesehenen Desperados 2,
ja,
was ja auch so eine Art Real-Time-Strategy-Game ist. Also es geht so ein bisschen in die Richtung von XCOM, würde ich sagen.
Genau, ich spiele im Moment Shadow Tactics, auch ein Spiel, das in die ähnliche Kerbe schlägt vom gleichen Studio, das mir auch sehr, sehr gut gefällt. Und Desperados 3 ist auch auf jeden Fall ein Spiel, das den Titel sehr verdient hätte.
Ja. Ich finde tatsächlich auch, dass alle drei Titel, die es in diese Kategorie geschafft haben, es verdient haben. Also ich finde, dass die alle extrem gleich auf sind, weil die alle super aussehen, weil die alle was Neues noch ein bisschen dazu bringen und weil die auch einfach extrem gut gemacht sind. Also ich finde Cloudpunk, man hört es ja schon, hat ein bisschen dieses Cyberpunk-Flair, was ja gerade super modern ist. Dieses Neon und das ist einfach, das hat mir so gut gefallen vom ganzen Artwork und vom Stil. Also da war ich direkt ein ganz, ganz großer Fan.
Es erzählt hat viele tolle kleine Geschichten.
Und total. Und das kommt, also auch das Storytelling fand ich super interessant. Iron Harvest ist ein Titel, den ich nicht komplett gespielt habe. Da bist du, Wayne, glaube ich, auf jeden Fall mehr drin. Aber das hat ja, glaube ich, auch ein paar Sachen neu gemacht oder auf jeden Fall noch mal ein bisschen anders gemacht, oder?
Was es halt gemacht hat, war, sich sehr auf den Singleplayer zu konzentrieren, etwas, das RTS im Laufe der Jahre so ein bisschen verloren hat, sondern was halt ihr Credo war, wir wollen eine coole Geschichte erzählen und eine coole Kampagne liefern, und das haben sie auf jeden Fall getan. Auch vom Gameplay haben sie halt gesagt, okay, es geht jetzt nicht darum, hier irgendwie so riesige Massenschlachten darzustellen, sondern mehr Micromanagement, also kleinere Einheitsverbände, die man durch die Gegend schickt, dann aber mit Deckungssystemen, das hat man auch aus anderen Spielen dann übernommen. Also ein sehr, sehr guten sehr, sehr gutes Mischmasch aus dem Besten, was das RTS-Genre so zu bieten hat.
Mhm. Ja. Ja, und dann Desperados 3 hat mir auch super gut gefallen, wie du schon gesagt hast, von Mimimi Studios, die ja eben auch Shadow Tactics gemacht haben. Eins der, muss man ja tatsächlich sagen, wenigen deutschen Studios, die auch international mittlerweile vielen ein Begriff sind, eben durch Shadow Tactics. Und Desperados schlägt ja in die gleiche Kerbe, was den Spielstil so ein bisschen angeht, halt jetzt mit dem Setting eben im Wilden Westen, aber da auch mit Strategie und mit wie trickst sich den Gegner aus und so. Also obwohl ich sagen muss, dass das jetzt nicht so Titel sind, die ich als erstes mir selber so auf die Festplatte lade und die ich anzocke, hat mir das tatsächlich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und das ist, also ich finde es auch sehr schwer dieses Jahr, unabhängig jetzt davon. Also ich finde, da sind drei echt gute Titel dabei, die sich persönlich, also man hat ja immer das Gefühl, dass gerade beim Deutschen Computerspielpreis, also das ist tatsächlich ja jetzt auch wieder ein bisschen so, aber wofür steht Deutschland im Ausland, was Spiele angeht? Das ist ja Strategie, Mobile Games und Serious
Aufbau.
Games.
Aufbau. Ja.
Genau.
Und vor allem Aufbauspiele.
Ja, und Aufbau. Ja, ja, genau.
Siedler,
das hätte ich jetzt
so klassische
noch,
deutsche.
Genau, hätte ich jetzt noch mitgepackt, so unter Strategie. Also alles so, was mit Denkarbeit zu tun hat, sage ich jetzt mal. Ne? Was auch Leute und das ist jetzt war jetzt auch zum Teil so, eben wie mit Iron Harvest oder auch Desperados, aber das sind dann Titel, die noch ein bisschen, die jetzt sich nicht zu sehr auf dieses Genre versteifen, finde ich. Und das finde ich halt sehr cool. Und die dann auch ein cooles Artwork liefern oder eine coole Story dabei. Und die dann halt zwar, klar, man merkt ihnen in Anführungsstrichen an, dass sie aus Deutschland kommen, obwohl ich das bei Cloudpunk gar nicht so krass finde.
Mhm.
Aber sie entwickeln sich weiter und sie zeigen, dass Deutschland und die Entwickler in Deutschland halt auch mehr zu bieten haben als Anno und Serious Games und hier und da mal irgendein anderes Strategiespiel. Und das finde ich sehr cool.
Und wenn der Preis zu einer Sache gut ist, dann ja bitte zu der, dass einfach gezeigt wird, wie vielschichtig, vielseitig und ja, doch schon auf einer Augenhöhe die Spiele sein können, wenn man sie denn nur findet.
Mhm. Total,
Ja. Dann lass uns doch nochmal ganz zum Abschluss in Bestes internationales Spiel gucken. Das ist einer der undotierten Preise. Da sind unter anderem nominiert der Microsoft Flight Simulator, Ori and the Will of the Wisps und das von allen so hochgepriesene The Last of Us Part 2. Da würde ich einfach nur mal gerne von euch wissen, beziehungsweise wenn du es nicht sagen darfst, Joanna, erstmal von Wayne, wer glaubst du, wird es da holen?
Ich glaube, es wird Last of Us 2. Ich würde mir aber wünschen, dass es Ori and the Will of the Wisps wird.
Ich bin eher genau andersrum. Also ich würde eher sagen Ori, weil das ein familienfreundlicheres Spiel ist. Und Last of Us doch sehr, sehr aneckt und sehr, sehr brutal in seiner Darstellungsweise ist.
Ja, aber es hat relativ viel, auch, sag mal, Gewicht, was Aspekte des gesellschaftlichen Lebens angeht. Also gerade was wie Gleichstellung zum Beispiel oder auch Homosexualität.
Genau, ja.
Und deswegen glaube ich schon, dass es auch abseits jetzt von dem Ganzen, okay, hier zerplatzen irgendwelche Köpfe oder so, da ja noch wesentlich mehr drin steckt.
Mhm. Also ich darf natürlich nicht sagen, was ich gewählt habe, aber was ich sagen kann, und daraus habe ich nie ein Geheimnis gemacht, ist, ich bin ein ganz, ganz, also versteht mich nicht falsch, ich liebe Ori and the Will of the Wisps, aber für mich geht über Last of Us 2 tatsächlich nichts in der Kategorie. Einfach weil ich finde, dass, du hast schon recht, Chris, familienfreundlich ist es nicht. Und es hat auch für sehr viele Kontroversen gesorgt. Und die Gewaltdarstellung ist natürlich jetzt auch, ist da. Kann man schon sagen.
kann man jetzt nicht abstreiten.
Zu Recht ab 18. Aber was Last of Us 2 bietet, ist eben das, was Wayne angesprochen hat. Zum einen sehen wir Diversität, wir sehen Inklusion und zum anderen ist die Inklusion nämlich nicht nur innerhalb des Spiels, also was Charaktere angeht, sondern wir sehen auch ein Spiel, bei dem sich Entwickler wirklich versucht haben, so gut es geht, an Menschen anzupassen, jeglichen Alters, jeglicher körperlichen möglichen Einschränkungen oder eben auch nicht. Du kannst in dem Spiel so viel einstellen wie in keinem anderen Spiel bisher. Und das Spiel setzt halt Maßstäbe, wie inklusiv Gaming sein kann. Und das allein ist schon, finde ich, ein extrem guter Grund, warum dieses Spiel halt jetzt auf der Liste steht, auch wenn es eben nicht familienfreundlich ist. Aber es zeigt, wie Gaming aussehen kann. Eben das Gaming, du hast eine Protagonistin, die sowohl weiblich als auch homosexuell ist. Du hast den ersten spielbaren Transgender. Jetzt gibt es natürlich mit Tell Me Why sogar einen Hauptcharakter, aber du begegnest einer Person, die Transgender ist im Spiel, die halt auch eine Rolle spielt und auch eine Geschichte bekommt. Klar, ist das nicht alles perfekt in dem Spiel. Da kann man natürlich auch Kritik üben, auch an den Charakteren, auch am Storytelling. Aber es macht halt sehr, sehr, sehr viel richtig und zeigt sehr viel Wegweisendes.
Im Grunde bin ich da auch total auf eurer Seite. Ich sehe diese Punkte auch alle und finde auch gerade deshalb ist es für mich auch das Spiel, wo ich mich am meisten drüber freuen würde. Ich glaube, wie gesagt, nur, dass durch diese anderen Aspekte und die Tatsache, dass man mit Ori ein Spiel hat, das sehr kunstvoll und sehr emotional auch in seiner Art und Weise die Welt und die Story zu vermitteln ist, und dabei halt nicht diesen Gewaltaspekt hat. Ich weiß jetzt nicht, wie es da mit der Außendarstellung des Preises steht, ob da Wert drauf gelegt wird. Ich hoffe nicht, aber ich würde mich auch am ehesten über The Last of Us Part 2 freuen.
Ja, also klar, ja. Ori and the Will of Wisps, das ist natürlich, ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist genauso wie Last of Us eigentlich ein Meisterwerk. Also es ist ein so wunderschönes, geschriebenes, designtes, vertontes Stück. Also das ist Wahnsinn. Das ist halt auch einer der Titel, wo ich sage, wenn du den nicht gespielt hast, dann hast du so unglaublich was verpasst. Deswegen hat auch auf jeden Fall verdient, da in dieser Liste zu stehen.
Und das sagt 1Live-Spiele-Frau Joanna Leyendecker, meine Damen und Herren.
Ja, nur mit dem Flight Simulator. Damit kann ich persönlich nichts anfangen. Aber
Flight Simulator habe ich einmal beim Kumpel gespielt. Der hat sich auch extra einen Flight Stick gekauft. Das war schon ziemlich nice, über die eigene Wohnung drüber zu
Nee, also ich bin auch beeindruckt, was aus dem Ding geworden ist, wenn man jetzt mal überlegt, vor 10 Jahren, wie solche Simulatoren ausgesehen haben. Der letzte Simulator, den ich gespielt habe, in der Form war, glaube ich, der Schwebebahn-Simulator. Nicht gut.
Oh Mann, nicht im Ernst, weil du aus Wuppertal kommst, oder wie?
Ach, ich habe mal in solche Dinge halt so zum Spaß einfach reingezockt. Und ja, der Schwebebahn-Simulator ist wirklich unterirdisch schlecht. Aber naja, man muss es ja mal ausprobiert haben. Und der Flight Simulator, der ist ja, also das ist ja wirklich, das ist ja wirklich enorm. Ich meine, jetzt haben sie sogar das Easter Egg mit der Ever Given drin und so. Also da ist, die machen das schon verdammt gut.
Ja.
Aber es ist halt einfach nicht meine Art von Spiel, die ich persönlich in meiner Freizeit zocke.
Wenn's so ein Star Wars Flight Simulator geben würde, der jetzt nicht so, weißt du, dass man einfach so ein bisschen durch die Welten fliegen kann, das wäre dann nochmal was anderes, glaube ich.
Das wäre.
Da wirst du aber viel nichts haben. Das ist ja eh immer das Ding bei diesen ganzen Weltraum-Spielen. Du wirst halt viel durch nichts fliegen, ob das dann so spannend ist.
Ja, der Weltraum ist leider so groß, das stimmt.
Sehr groß und sehr leer.
Sehr groß und sehr leer und sehr gefährlich. Gut. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich bedanke mich vielmals bei dir, Wayne, dass du dich mit uns hier reingesetzt hast.
Sehr
und
gerne.
Vor allen Dingen danke an dich, Joanna, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmal altes Terrain zu betreten und mit uns über dieses doch sehr interessante Event und deinen Involvement da drin zu reden.
Das war mehr ein inneres Blumenpflücken.
Ja, ja. Ihr hört uns dann zur nächsten Controller-Sendung wieder. Wir verabschieden uns an der Stelle. Mein Name ist Christopher Jung und ich sage tschüss.
Köln Campus Controller. Das Computer- und Videospielmagazin auf der 100,0. KC Controller. It's in a game.